Für die Betrachtung entnehmen wir ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja, ein bekanntes Kapitel aus Jesaja 43. Jesaja 43, und wir lesen die ersten 5 Verse. Jesaja 43, 1 bis 5. Den 5. werden wir dann auch nicht bis zum Schluss lesen. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Es ist mir in diesen Tagen sehr schwer gefallen, für heute sich vorzubereiten. Es war schon auch Mittwoch vorbei und irgendwie wusste ich nicht, den Gedanken, über was wir sprechen heute sollen. Gott weiß, wie viel ich habe für das gebetet. Auch tagsüber, wenn ich unterwegs bin, betete ich auch: Gott möge doch uns schenken, was wir heute brauchen. Mir ist es immer so wichtig, dass wir, als wir zusammenkommen, dass wir etwas bekommen mögen. Ich glaube, das geht jedem, der da vorne steht. Ich bin dann gelenkt worden auf diesen Kapitel des Propheten Jesaja, wie Gott sagte: Fürchte dich nicht. Und das soll auch unser Gedanke heute Morgen sein: Fürchte dich nicht. Diese Kraft, diese verheißungsvolle Worte, das sind ja alles nur Verheißungen, Versprechen Gottes, die wir jetzt gelesen haben, haben eine besondere Kraft in sich. Und wisst ihr, sie sprechen von einer Hoffnung. Gott lässt sogar das Volk, er sagt, ich habe dich geschaffen, Jakob, Israel, er lässt sie vielleicht sogar in die weite Zukunft mit Hoffnung blicken. Jesajas Berufung und Dienst fiel auf eine der schwierigsten Zeiten in der Geschichte des Volkes Israels. Eine der schwierigsten Zeiten. Jesaja diente Gott. Er wurde berufen, als er König Usia König war. Und er diente bei dem König Usia, Jotham, Hiskia. Und Jesaja diente Gott, also diente als Prophet, bis in die Zeiten des Königs Manasse, der auch, durch welchen er auch den Martyrertod gehen ließ. Es wird berichtet, dass Jesaja floh von seinen Verfolgern. Er floh, er wusste, sie trachten ihm nach dem Leben, weil er unter anderem auch das Gericht Gottes gepredigt hatte. Und das hat vielen nicht gefallen. Und er hat sich versteckt in einer Höhle, in einem hohlen Baum. Und der Baum wurde durchgesägt. So musste der treue Diener, Prophet Gottes, für seinen Dienst, für seine Treue, nur für das, dass er die Worte Gottes weitergegeben hat, nur für das, dass Gott wollte dem Volk helfen, musste er sein Leben geben, so eine Art. Aber die Botschaft, die Jesaja von Gott bekam, die war ja erfüllt mit der größten Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das waren nicht nur so Versprechungen oder so undeutige Anzeichen, sondern es war durchdrungen mit einer Liebe. Jesaja, wenn wir dann durchgehen, der Kapitel Jesaja, ich glaube, das sind mehr als in anderen Büchern Verheißungen Gottes, Verheißungen auf den Messias, Verheißungen auf den leidenden Christus und auf seine Geburt und Sterben. Aber das war alles für das Volk gegeben worden, ja. Und Gott wollte ja seinem Volk Frieden und Ruhe geben, jetzt bezogen auf diese Zeit, ja. So wie heute will ja Gott doch den Menschen Frieden und Ruhe geben. Und Geschwister, was wollten wir mehr, als wir Frieden und Ruhe haben? Frieden mit Gott und Ruhe in der Seele. Wisst ihr, diese Ruhe kommt aus dem Frieden. Ich habe einmal gelesen, dass in einer alten Posaune, dass ein Gelehrter hat mal eine Reise gemacht, eine lange Reise, und er hat einen Kutscher bei sich gehabt. Das war dann natürlich viel früher dann schon. Und er war so angetan durch seine Art, dieses Menschen, dieses einfachen Menschen, der als Kutscher diente, ja, arbeitete, so eine einfache und so eine angenehme Art. Und als sie dann Abschied nahmen, fragte der Gelehrte ihn: Was ist dein größter Herzenswunsch des Lebens? Er sagte: Mein größter Wunsch ist, im Frieden mit Gott zu sterben. Es ist beschrieben, dass so ein Eindruck hat noch nichts auf den Gelehrten gemacht, als die Worte dieses einfachen Menschen. Sterben im Frieden mit Gott. Frei von allem, erlöst. Das ist Frieden mit Gott, Geschwister. Ohne Furcht. Wisst ihr, das ist ein Gehen in die Ewigkeit ohne Furcht. Und nun spricht Gott, es heißt so: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und am Anfang sagt der Herr, er beginnt so: Nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel. Geschwister, wenn man so einfach bedenkt, was diese Worte bedeuten: Ich habe dich gemacht. Aus welchem Zustand sagt Gott, habe ich dich, Jakob, ich dich, Israel, habe ich dich, mein liebes Kind Gottes, gemacht? Aus was bist du gewesen? Und jetzt, ich habe von dir etwas anderes gemacht. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, mir kam in Sinn, wie Gott überhaupt einen Menschen geschaffen hatte. Aus was? Es heißt, du bist Staub. Aus Erde, aus nichts hat Gott gemacht einen lebenden, ein lebendes Wesen, einen Menschen, einen Wesen, welches höher ist als alle anderen Wesen. Natürlich, die sind auch aus nichts geschaffen worden. Aber Geschwister, Gott hat können schaffen ein Lebewesen aus nichts, welches mit ihm, dem ewigen Gott, Verbindung haben kann, Gemeinschaft haben kann. Nach seinem Bilden, wisst ihr, mit diesen tiefen und sozusagen edlen Eigenschaften hat Gott diesen Menschen geschaffen, damit er ihm gleich sein könnte, damit Gott mit diesem Menschen so eine Verbindung, eine Gemeinschaft haben kann. Aber Geschwister, durch Jesus Christus, durch seinen Sohn hat er auch uns geschaffen, Geschwister. Das ist viel, viel höher, viel, viel wertvolles, dass Gott, er sagt: Ich habe dich geschaffen, so spricht der Herr, und du bist mein Geschöpf. Und wisst ihr, der Apostel Paulus sagt, es ist alles dann neu geworden, aus einem elenden Menschen, der nichts gewesen ist, der eigentlich vielleicht überhaupt nichts wusste einmal, dass es einen Gott gibt, der vielleicht überhaupt keine Sündenerkenntnis gehabt hatte, der eigentlich in Gottes Auge gewesen ist, die Schrift sagt so, als Heiden, ja, als Menschen, die fern von Gott sind, sagt er, aber ich habe dich geschaffen. Es ist alles neu geworden. Und dann sagt der Herr zu diesem Geschöpf, fürchte dich nicht. Was ist Furcht? Furcht wird oft mit Angst verwechselt. Es sind auch so sehr nahestehende zueinander. Ich habe viel nachgeschaut, was Furcht ist und was Angst ist. Die Bibel verspricht viel von Furcht. Angst ist es, hier so ein Beispiel vielleicht, dass man das versteht, zum Beispiel, wir sind allein zu Hause, nachts, und wir hören, jemand hat die Eingangstüre aufgemacht. Und dann kommt Angst. Angst, ich bin allein, ich bin wehrlos. Das ist Angst, Geschwister. Furcht ist etwas, wenn ihr mit einer Bange vielleicht einmal in Zukunft schauen und fürchten uns, was wird kommen? Furcht ist etwas, vielleicht wenn wir wissen, wir werden verfolgt jetzt um Glaubens willen, dann leben wir in einer gewissen Furcht. Es ist immer in unserem Bewusstsein. Es ist nicht so akut, das ist Angst. Aber Furcht, das ist, was uns begleiten kann in unserem Leben. Es ist, dass eine gewisse Bedrohung sehen wir. Denken wir an die Jünger, ein Beispiel aus der Bibel, als Jesus gekreuzigt wurde, aus Furcht, heißt es, als versammelten sie sich, ja, als Jesus kam, Türen waren verschlossen, es heißt in der Bibel so, weil sie fürchteten sich vor den Juden. Wisst ihr, sie haben die Zeit erkannt, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass sie jetzt im Glauben nachgelassen haben. Natürlich, es war ihnen alles, ihre Herzen durchgewühlt und sie wussten nicht. Aber trotzdem schauten sie auch mit einer gewissen Furcht in die Zukunft. Was wird jetzt werden? Und die Türen waren verschlossen aus Furcht. Das ist Furcht. Wenn wir allgemein auf die Menschheit heute betrachten, so, wenn ich jetzt das so anschaue, betrachte, ich sehe, dass die Menschen leben in einer Furcht. Und sogar wenn sie in einem Land wohnen, wo es gut geht, jetzt wir, uns geht doch es sehr gut. Und doch haben die Menschen eine gewisse Furcht, es kann schlechter werden. Ist das so, Geschwister? Man spricht ja, habe ich auch schon gesagt, jetzt 30 Jahre in Deutschland, ist ein Unterschied geworden. Aber Geschwister, man kann so sich hineindenken, grübeln, dass man eine Furcht bekommt, was die nächsten 30 Jahre wird. Und weiß gar nicht, ob man da noch lebt, ja? Aber warum sorgen sich die Menschen um Jahre voraus? Und wie gesagt, und wissen nicht, ob sie dann leben würden, noch überhaupt. Aber Menschen sorgen sich. Menschen sorgen sich so weit hinein, also in die Furcht hinein, arbeiten sich selbst in die Furcht so hinein, dass sie in Not kommen. Und oft bringen sie auch andere in Not hinein. Man spricht ja miteinander. Aber Geschwister, das kommt aus der Furcht. Warum haben Menschen Furcht? Warum haben Menschen Furcht, auch die, die Gott dienen? Es geht ein bisschen tiefer, Geschwister. Auch die, die Gott dienen und von Herzen Gott dienen, und sie fürchten sich auch. Aber Gott sagte ja, fürchte dich nicht. Gott hat ja gesagt, wisst ihr, es hat kein Mensch gesagt. Wenn jetzt ist eine Not oder eine Gefahr und uns wird jemand sagen, ja, ja, fürchte doch nicht. Wir werden sagen, du kannst viel reden. Aber die Sache es ist ja so, wir sehen doch das. Aber Geschwister, die Gefahr sieht Gott ja auch. Wisst ihr, Gott will sagen, ich habe doch dich geschaffen, jetzt fürchte doch dich doch nicht. Ich sehe doch die Gefahr, ich habe die Gefahr gesehen, als sie noch überhaupt nicht existierte, als sie noch weit weg gewesen ist. Woher kommt die Furcht? In ein Beispiel aus der Bibel, als ein Mann gekommen ist und bat um seine Tochter, sie im Sterben gewesen ist, in Lukas steht das, bei uns im Wohnzimmer ist auch so ein Bild, da steht es auch, fürchte dich nicht, glaube nur, ja? Und dieser Mensch, er bat um seine Tochter, die einzige Tochter. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Wisst ihr, er war in einer Furcht. Natürlich, ist verständlich, mein Kind kann sterben. Aber Jesus sagt zu ihm, du musst zuerst zur Ruhe kommen und sich nicht fürchten. Was du brauchst jetzt in dieser Not, du sollst glauben. Du musst jetzt dich nicht fürchten, was kommt, aber glaube, ich bin doch vor dir. Du bist doch zu mir gekommen. Es steht da weiter, als er ging nach Hause zu ihnen, dann haben sie ausgelacht als das Kind. Es war nicht lebend, aber Jesus sagte, es schläft noch. Ja, können wir zu Hause nachlesen. Glaube ich, Lukas 8, glaube ich. Geschwister, so kann eine Furcht aus dem schwachen Glauben entstehen. Der Glaube schwächelt. Es ist nicht, ich tue jetzt nicht sagen, deswegen will ich irgendwie jemand verurteilen für das. Wisst ihr, Glaube ist nicht jedermanns Ding, sagt das Wort. Größer, kleiner. Aber Jesus sagte, wenn euer Glaube nur wie ein Senfkorn werde. Wisst ihr, dieser Glauben, er muss ein Leben haben, sich. Das Senfkorn hat ja ein Leben. Und deswegen entsteht aus dem. Und so sagt Jesus auch, wenn ihr noch wie ein Senfkorn Glauben hätten. Und so kann Furcht entstehen, wenn das weniger wie ein Senfkorn werden kann. Und dann können die Umstände des Lebens können uns auch den Glauben schwächen oder gar nehmen. Wisst ihr, Furcht kann entstehen auch, wenn man zu wenig Erkenntnis hat im Wort Gottes. Vielleicht sich zu wenig beschäftigt mit dem Wort Gottes. Und weiß nicht, was da drin steht. Furcht kann entstehen, Geschwister, wenn ich eine Schuldigkeit im Herzen habe und dann habe ich Furcht. Furcht kann entstehen, Geschwister, wenn man vielleicht etwas Falsches sogar gesagt hatte. Was kann da entstehen, was da kommen kann? Falsche Aussage. Furcht kann entstehen, wenn man nicht glauben kann, dass Gott uns durch jede schwere Zeit durchtragen kann. Wisst ihr, die Not oder, wie soll ich sagen, die Furcht ist größer, als man sich vorstellen kann, dass jetzt wird Gott mich doch durchtragen, obwohl er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wisst ihr, aber die Realität ist uns, so steht uns oft vor den Augen, dass wir das gar nicht so glauben können, dass jetzt, aber jetzt in dieser Situation wird mir Gott oder helfen oder nicht. Und oft ist eine Furcht sogar, Menschen, bevor sie zum Glauben kommen, fürchten sie sich, dass sie nicht bestehen werden können. Bevor sie überhaupt zu Gott kommen, bevor sie überhaupt, ich sage so, sich bekehren zu Gott, glauben sie schon nicht, weil sie haben eine Furcht. Ach, werde ich das durchhalten oder werde ich das nicht durchhalten? Aber Gott sagte ja, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Was heißt erlöst? Wollen wir auch kurz stehen bleiben. Gott sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wisst ihr, erlöst heißt, einen anderen Namen bekommen haben. Erlöst heißt, dass Gott uns bei diesem neuen Namen in sein Lebensbuch eingetragen hat. Erlöst bedeutet frei. Das Lied Nur der Erlöste ist glücklich und frei. Frei vor Furcht und frei von allem Geschwister, was für einen Menschen ein Hindernis ist im Dienst für Gott. Geschwister, das ist erlöst. Erlöst, er ist frei von allen kleinsten Dingen, die ihm irgendwie im Wege stehen. Dass irgendwelches Ding, das zwischen ihm und Gott steht, Geschwister, es ist frei. Nur der Erlöste ist glücklich und frei. Das Verständnis, was ist erlöst? Ich denke immer an die Zeiten, zum Beispiel als zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ich habe das schon hier mal erwähnt, als Menschen, die gefangen gewesen in den Vernichtungslagern. Geschwister, es ist so beschrieben, dass man kann das auch vorstellen, als sie befreit worden sind. Sie wurden erlöst aus dieser Gefangenschaft und frei gemacht. Es ist beschrieben, die Menschen konnten sich Tagen nicht beruhigen vor Freude, vor Weinen, die das noch konnten. Sie konnten das nicht hoch genug schätzen. Sie konnten es fast nicht glauben, dass sie wirklich frei sind. Sie sahen jeden Tag der Tod vor den Augen. Jede Stunde sahen sie den Tod vor den Augen. Und jetzt auf einmal sind sie erlöst und frei geworden. So schätzten sie das. Als die letzten 10.000 Heimkehrer kamen am 1956 aus Gefangenschaft aus Russland, sie kamen in Friedland an. Das waren die letzten 10.000. Ich glaube, es waren ein paar hunderttausend. Am Schluss war es noch eine Handvoll vergleichbar. Und es heißt, als sie angekommen sind, man kann das nicht mit der Feder beschreiben, welche Gefühle da gewesen sind. Da sind tausende Menschen gestanden, die gewartet haben mit Bildern, mit Namen, und sie haben gewartet. Kommt jetzt der, für den ich warte? Oder kommt er nicht? Ist er dabei oder nicht? Und die, wo gekommen sind, die jemand auch noch gefunden haben am Leben, wie sie sich freuten, weil sie erlöst worden sind, frei geworden sind. Und es heißt, dass sie dann eine Gruppe von Menschen hat eingestimmt, ein Lied. Nun dankend alle Gott. Und als eine Gruppe hat angefangen, weil sie so Gott dankbar gewesen sind, es heißt, da kamen mehr und mehr dazu, dass etliche Tausend dieses Lied eingestimmt haben. Warum? Weil sie erlöst geworden sind. Weil sie nach Hause gekommen sind, erlöst und gekommen nach Hause, Heimkehrer. Ich habe gedacht, welches Lied würden Menschen heute singen? In so einer Lage, jetzt Deutschland. Welches Lied würden noch viele Menschen da sein, die dieses Lied in sich hatten. Es ist auch beschrieben, nicht umsonst dieses Lied, es kam schon vom Ersten Weltkrieg auch schon, es wurde sowieso der Hymne damals der Menschen, die in so einer Lage gewesen sind. Sie sind erlöst geworden, Geschwister. Das ist ein bisschen so der Vergleich aus einer Gefangenschaft, frei geworden, wo man eigentlich fast keine Aussicht hatte. Sie hatte kaum Aussicht, dass sie einmal erlöst werden. Aber Geschwister, eine geistliche Erlösung, eine geistliche Erlösung, die durch eine ewige Erlösung, die sich, für die sich der Sohn Gottes eingesetzt hat, für die Heimkehr haben sich auch Menschen eingesetzt, Geschwister, für einen Teil der Menschheit. Aber für die ewige Erlösung, für die geistliche Erlösung, für die Erlösung aus der Gefangenschaft der Sünde und für die Heimkehr in das Haus Gottes, in Gottes Arm, hat sich Jesus Christus eingesetzt. Geschwister, das ist Erlösung. Das ist eine Befreiung. Geschwister, wir werden in 3 Wochen Verordnungen halten, ja, Abendmahl, Fußwaschung. Warum tun wir das, Geschwister? Was sagt Apostel Paulus in Korinther, in 1. Korinther 11? Ein 1. Korinther 11 und sagt er so, ich lese nur das Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft ihr das tut, sagt er, so oft ihr an diesem Mahl teilnimmt, aus dem Kelch trinkt, Geschwister, was bedeutet dieser Kelch, werden wir auch noch hören. Gedenkt werdet ihr predigen den Tod des Herrn. Und Geschwister, gerade mit dem Tod des Herrn hat Jesus die Erlösung uns möglich gemacht. Wisst ihr, für die Erlösung, es ist nicht nur so, sagen, ich habe mich bekehrt und alles ist schön und gut. Geschwister, für die Erlösung wurde der höchste Preis gezahlt. Allein das schon führt zu einer Dankbarkeit, Geschwister, führt sogar zu einer Verpflichtung gegenüber Gott, weil er mich erlöst hat, weil er mich in das Vaterhaus geführt hatte. Als ich mich beschäftigte gestern Abend mit dem, Geschwister, bin ich nochmal auf die Knie gegangen. Wisst ihr, ich habe mir so das vorgestellt, so im Geist, wie Jesus Christus am Kreuz hängt und leidet. Er ist am Kreuz und leidet eigentlich für mich. Ich bin auf die Knie gegangen, Geschwister. Wisst ihr, ich habe Gott gesagt, Herr, das zu wiederholen mal, du bist für mich gestorben, du hast für mich gelitten. Herr, schau mal, alles ist dein, ich bin ganz dein, alles was ich habe ist dein. Auch meine Frau, meine Kinder, alles soll dir gehören. Ich will nichts haben, ich will nur dich haben und ich will nur die Erlösung immer haben. Ich will sie nicht verlieren. Wisst ihr, ich habe fast eine Furcht bekommen, dass dass man das verlieren kann. Das kann man verlieren, Geschwister. Ich habe Gott gedankt, dass er mir die Möglichkeit geschenkt hat, nach Hause zu kommen. Nach Hause gekommen, das Vaters Haus. Da darf ich sein. Und da weiß ich, da bin ich willkommen. Geschwister, Gott sagt dir später dann, weil du bist kostbar in meinen Augen, weil du es wert bist, weil ich dich lieb habe. Und Geschwister, das ist das Vaterhaus. Und da sind die Erlösten. Es ist von Erlösten in vielen Bibeln geschrieben, ist heute nicht ganz dieser Gedanke. Und Geschwister, Jesus Christus hat sich für mich und für dich eingesetzt. Er hat sich für jeden Menschen eingesetzt, damit er auch nach Hause kommen kann. Geschwister, und er hat gesagt, ich habe dich geschaffen. Geschwister, in den lumpigsten Kleidern, so wie der verlorene Sohn, ohne Schuhe, hat der Vater ihn angenommen. Geschwister, es kam von des Sohnes Seite, von der Sohnes Seite, der Vater hat ja immer gewartet. Aber von der Sohnes Seite kamen ja, warum kam das, Geschwister? Weil er einmal einen Halt gemacht hatte und hat zurückgeschaut. Hat zurückgeschaut auf sein Leben. Es ist ja beschrieben so. Auf sein Leben hat er zurückgeschaut und, Geschwister, was hat er sehen können? Er hat ja nur eine Verwüstung gesehen, nur Unschönes. Und er wurde still vor Gott, Geschwister. Wisst ihr, es kam ihm die Furcht, dass er so bleiben auch kann. Es hat ihm eine Furcht überwältigt, dass wenn ich so bleibe, dann werde ich nie in meines Vaters Haus wieder zurückkommen können. Ich kann ja so nicht bleiben, wisst ihr. Er hat eine Furcht bekommen. Es ist schon verbunden mit einer Gottesfurcht. Und er kam zurück, Geschwister. Und bin sogar dankbar, dass er auch mich so angenommen, Geschwister, hat. Der Vater hat nicht geschaut, wie er angezogen hat. Weil er hat das schönste Schmuck bekommen, was ein Mensch überhaupt haben kann. Er hat ihm neue Kleider geschenkt. Er hat nicht nur geschenkt, er hat ihm die alte ausgezogen, die Lumpen, aber hat einen Kleid der Gerechtigkeit geschenkt. Geschwister, der schönste Schmuck. Einen jungen Mann habe ich einmal gefragt. Außerhalb des Gottesdienstes trug er eine Kette am Hals mit einem Kreuzchen. Am Gottesdienst nicht, außerhalb ja. Auch so. Und habe ihn gefragt, warum? Warum brauchst du das? Ich habe gesagt, weißt du, Jesus hat auch einen Schmuck getragen. Und das war die Dornenkrone, die ihm die Menschen ausgesetzt haben. Das war sein einziger Schmuck. Wir als Menschen sind gewöhnt, etwas immer wieder zu empfangen. Wie man jetzt liest, die Verheißungen, nur die 5 Verse, ja. Und dann ist das alles, was ja Gott gibt. Er sagt, ich habe dich gerufen, du bist mein, wenn du durchs Wasser gehst und du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir. Und alles gibt Gott, Geschwister. Aber wisst ihr, es von unserer Seite sollte auch ein Geben stattfinden, ein Geben. Es ist richtig, dass wir möchten doch haben von Gott. Wir möchten gesegnet werden. Wir möchten meinetwegen gesund gemacht werden. Wir möchten die alle Verheißungen für uns haben. Ist alles richtig gut. Wir möchten von Gott getragen werden. Wir möchten, dass wir Frieden im Land haben. Wir möchten, dass wir Speise haben und Kleidung haben. Wir möchten, dass Gott uns von allem Übel bewahrt. Das möchten wir alles. Und das gibt ja Gott alles. Aber was möchten wir ihm geben? Ich habe so ein bisschen nachgedacht, wie kann ich geben? Gott sagt ja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und Geschwister, ein erlöster Mensch kann geben. Nur ein Mensch, der wo frei ist, der kann geben. Nur ein Mensch, der wirklich wie der verlorene Sohn, wisst ihr, er hat ja abgebrochen mit allem, was er bis jetzt zu tun hatte. Er war so ein Mensch, der in der Welt lebt. Ja. Mit aller Welt hat er ja völlig abgebrochen. Wisst ihr, er hat ja nicht gesagt, als der Vater ihm dieses Kleid nehmen ließ und das neue anzieht, er hat doch nie gesagt, weißt du, Vater, aber diesen Ärmel lass mir noch. Weil ich möchte das eine das andere noch behalten. Oder den Kragen wenigstens. Oder diesen Knopf wenigstens, den da noch ist. Ja, den will ich noch behalten. Geschwister, er ist völlig erlöst worden, Geschwister. Aber wie oft, wie traurig ist es, wenn man dann immer nur einen Ärmel, einen Kragen oder einen Knopf mitnimmt, Geschwister, und glaubt, es ist immer nur, es passt immer nur so eine kleine Gerechtigkeit. Geschwister, der Vater kann das nicht anziehen mir. Gott, wie kann es mir nicht anziehen, weil da hängt noch etwas, es wird doch stören. Es kann nicht überziehen, Geschwister. Es muss frei sein, man muss erlöst sein. Und dann kann ich reden, ich will Gott dienen. Oder ich kann für Gott wirken und arbeiten. Geschwister, es können so viele Dinge sein, was wir mitnehmen können. Wir können aus der Welt etwas mitnehmen. Geschwister, wir können im Herzen etwas mitnehmen. Wir können meinetwegen etwas in der Bibel falsch interpretieren und andere erzählen. Ja, das ist so. Geschwister, das ist alles das alte Kleid, welches zum Neuen nicht stimmt. Es passt nicht zu der Erlösung, Geschwister. Es ist dann keine Erlösung, Geschwister. Entweder ist ein Mensch erlöst oder ist er nicht frei. Es können nur zwei Möglichkeiten sein. Aber Gott sagte, ich habe dich erlöst. Geschwister, wann kann Gott einen Menschen erlösen? Wenn der Mensch sich erlösen lassen will. Wenn er bereit ist, ich will erlöst sein. Wisst ihr, dann ist der Mensch erst fähig, diese Verheißungen an sich doch zu ziehen. Erst dann ist doch er fähig. Die Verheißungen sind doch dem erlösten Menschen gegeben. Und ich denke nur an diesen reichen Jüngling. Er wollte ja auch, Geschwister. Ich glaube, er hat von Herzen dienen wollen. Er hat sich nie vorgestellt, dass Gott ihn auf den Punkt bringt, was ihm zu dieser Erlösung fehlt oder stört. Jesus sagte zu ihm, weißt du, wenn du das eine nicht los wirst, kannst du mir gar nicht nachfolgen. Kannst du gar nicht mehr nachfolgen. Aber er glaubte, mit diesem einen, mit diesem Knopf am Hemd oder mit diesem Kragen, kann er immer noch. Oder er glaubte, er würde gar nicht können. Er fürchtete sich. Er wird gar nicht ohne diesen Reichtum, den er hatte, welcher eigentlich ihn belastet hatte. Sonst hätte Jesus nicht hingewiesen auf den Reichtum. Der Mensch kann auch reich sein, aber los von dem sein. Nicht hangen an dem Zeug. Aber Jesus wusste, dass dieser Mensch wird nicht ihm dienen können wegen dem Reichtum. Und Geschwister, er ging weg. Er ging weg. Er konnte nicht erlöst werden. Aber der Herr sagte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und du bist mein Geschwister. Ein seliger Zustand ist es. Du bist mein. Und dann sagt der Herr so, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versenken. Geschwister, was sagt uns das Wort? Dass wir als erlöste Schar, als erlöste Seele werden gehen durch tiefe Wasser. Dass Gott es zulassen wird, dass wir durch tiefe Wasser gehen. Aber er sagt, aber weißt du, ich werde über dich so wachen, ich werde so wachen über dich, dass du diese Flut, die werde dich nicht überrollen. Du wirst nicht untergehen, weil du bist erlöst. Und wenn du durchs Feuer gehst, Geschwister, und das Leben wird uns vielleicht manches noch bringen, manche Dinge noch bringen das Leben, dass wir uns fühlen werden, so wie wir durch Feuer gehen. Es wird schwer sein, wir werden weinen vielleicht, wir werden am Zerbrechen sein. Aber der Herr sagt, aber du bist ja mein. Du bist ja mein. Ich werde dir helfen. Das Feuer wird dir nichts antun können. Das heißt, der Seele. Wisst ihr, das ist ein geistlicher Sinn. Das heißt nicht, dass wir jetzt durch eine Flamme gehen würden. Vielleicht wird es so sein, dass wir auch irgendwie kommen in so eine Lage. Aber es ist im geistlichen Sinn, Geschwister, dass unsere Seele gleich dem tiefen Wasser oder gleich dem Feuer gehen muss. Aber sagt, ja, ich will da mit dir sein. Gerade in diesem Moment, gerade in dieser Zeit will ich mit dir sein, dass du nicht umkommst. Aber Geschwister, warum tut Gott das? Warum verspricht Gott solche herrliche Dinge? Eigentlich, wenn man das so liest, dann kann man doch sagen, ich will gehen mit Gott. Ich will mit ihm gehen. Er wird doch mich durchtragen, auch durch den letzten Stück Weges. Und er sagt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich liebe. Geschwister, alle Menschen haben einen Wert vor Gott, einen großen Wert. Jede Seele der Welt, die wo auch, egal wo sie leben, haben einen großen Wert. Darum kam ja Christus, Jesus Christus für die Seelen. Aber eine erlöste Seele, sagt der Herr so, du bist so wertgeachtet, du hast so einen großen Wert in meinen Augen. Und du bist so kostbar, du bist so teuer mir. Ich kann nicht ohne dich. Und ich habe dich lieb. Geschwister, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist, ich weiß nicht, ob es noch eine höhere Verheißung geben kann oder höhere Ermutigung geben kann für eine Seele, die müde ist vielleicht und die matt ist und die nicht mehr kann. Oder für eine Seele, die mit Freude und lebendig Gott dient, Geschwister. Du bist wertvoll, in meinen Augen, du bist so kostbar. Ich will dich in keinem Fall doch verlieren, weil ich dich lieb habe. Wertgeachtet. Was heißt wertgeachtet? Ich lese uns mal eine Bibelstelle, 1. Samuel 26. Es ist die Begebenheit, als David König, als David den Saul verschont hatte und sich nicht gerecht hatte an ihm. 1. Samuel 26, Vers 23. Ja, ich lese vom Vers 22. David antwortete, sieh, hier ist der Speer des Königs. Es komme einer von der jungen Männer herüber und hole ihn. Der Herr aber wird jedem nach seiner Gerechtigkeit und Treue vergelten. Auch tiefer Gedanke, wie er, was er zum König Saul gesagt hatte. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und sieh, wie heute deine Seele in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde meine Seele in den Augen des Herrn wertgeachtet. Und er errette mich aus aller Bedrängnis. Wisst ihr, es war jetzt der Moment da, könnte der David sich den Weg frei machen und müsse nicht mehr sich verstecken, nicht mehr gejagt werden. Aber er sagte, weißt du, Saul, und wenn du so zu mir bist, und doch dein Leben war mir für mich wertvoll. Es hat für mich doch einen Wert gehabt, Geschwister. Das Feindesleben war doch für David wertvoll. Natürlich wäre noch Gründe. Aber er hat gesagt, aber ich wünsche mir auch, dass auch meine Seele in den Augen meines Herrn auch so wertvoll geachtet werden möchte, damit er mich errettet in aller meiner Bedrängnis. Dass er errettet mich aus deiner König Saul Hand. Wertvoll. Gott sagte, so fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Geschwister, ich habe gelesen, dass der Satz, fürchte dich nicht, in der Bibel sollte 365 Mal aufgeführt sein. Habe ich nicht gezählt. Es wird so behauptet. Stimmt wahrscheinlich. 365 Mal fürchte dich nicht. Wir können jeden Morgen aufstehen und sagen, fürchte dich nicht. 365 Mal. Natürlich verschiedene Angelegenheiten verhindern und Dingen. Als Gott sagte zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Also zum Jakob sagte er, als Jakob hat überlegt, soll ich jetzt nach Ägypten ziehen oder nicht, als Josef ihn holen wollte, hat Gott gesagt, fürchte dich nicht. Ziehe nach Ägypten. Das ist der Weg, den ich zeigen will. Und Geschwister, auch so Paulus sagte, der Herr, fürchte dich nicht, und schweige nicht und rede nur, fürchte dich nicht, ich werde mit dir sein. Und Geschwister, was die Zukunft uns auch bringen wird, sollen wir uns nicht fürchten. Wenn ich jetzt so kurz zurückdenke an die Zeit der Corona, welche Furcht hat das ausgelöst, leider mit ewigen Folgen. Nur eine Zeit, die angefangen, so wie sie gekommen ist, und so ist sie auch gegangen. Aber welche Furcht. Und wisst ihr, Geschwister, das war die Arbeit des Feindes. Denn die Furcht oder der schwache Glauben, der dann die Furcht noch mehr macht, kann vom Feind genutzt werden. Der Feind nutzt die Furcht eines Menschen. Aber der Herr sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich lieb. Ich bin bei dir, du bist mir kostbar. Und wir haben gelesen, Einleitungswort, wie Gott sagte zu Mose, fürchtet euch nicht. Das ist so ein schöner Gedanke, 2. Mose. 2. Mose sagt der Herr, so im Kapitel 14. Er sagt zu ihnen, er sagte zu Mose, also warum schreit ihr zu mir? Warum seid ihr so aufgeregt? Ich habe doch herausgeführt. Und Mose sagt zu Mose, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr für euch heute bereiten wird. Wisst ihr, das Fürchten, nicht fürchten heißt feststehen. Fürchten heißt nicht mehr feststehen. Man bis jetzt hat so einen Zweifel und. Aber er sagt, fürchtet euch nicht und steht fest. Die haben ja die Ägypter gesehen. Die Ägypter haben sie eingeholt. Und man hat sich schon gesehen. Man hat die Staubwolke gesehen. Man hat vielleicht das Geschrei gehört von den Ägyptern. Und gerade in diesem Moment sagt der Herr, fürchtet euch nicht. Ihr werdet eure Rettung sehen heute, die ich euch bereitet habe. Und Geschwister, so wollen wir auch unsere Sorgen und unsere Furcht immer wieder Gott übergeben. Die Furcht wird kommen. Wir sind Menschen, wir haben Empfindungen. Wir schauen doch auch ein bisschen voraus. Und wisst ihr, das Vorausschauen als Mensch birgt hinter sich immer eine Furcht. Die Folge des Vorausschauens kann immer mit Furcht verbunden sein, Geschwister. Aber der Herr hat gesagt, ich habe dich erlöst. Ich werde mit dir sein, denn ich bin der Herr, dein Gott. Amen.